In der Predigtreihe Begegnung mit Jesus geht es um Begegnungen, die tatsächlich einen Unterschied machen im Leben von Menschen. Wir leben aber in einer Zeit, in der diese Begegnungen mit echten Menschen eher so ein bisschen einen Beigeschmack bekommen haben. Und zwar, wenn man so ein bisschen die Medien mal verfolgt, da gibt es einen schönen Satz, der diesen Gedanken schön auf den Punkt bringt. Und zwar ist es der Ratschlag: Triff niemals deine Helden. Triff niemals deine Helden. Woher kommt er? Der Gedanke, triff niemals deine Helden, der kam von Menschen, die große Fernsehstars gesehen haben, gesagt haben, das ist mein Vorbild, das ist ein Schauspieler, der ist so großartig, was für ein toller Mensch. Und irgendwann war der Moment gekommen, da kam es zu der Begegnung und dann merkte der auf einmal, oh, der ist eigentlich immer nur genervt von Menschen, die um ihn herum sind, der ist ja eigentlich gar nicht so toll wie in den Filmen. Der mag ganz einfühlsam und empathisch im Film rüberkommen, in Wirklichkeit ist er aber auch einfach genervt, hat vielleicht keine Zeit und sagt, ich will jetzt kein Foto, lass mich in Ruhe, ich will nur essen. Deswegen triff niemals deine Helden, weil die Wirklichkeit meistens ein bisschen kleiner und schmutziger ist als das Prospekt. So, das ist der Gedanke, der dahinter steht. Und die Frage ist, sind die Begegnungen mit Jesus auch in der Form, dass man sagt, nach außen hin sieht das ja irgendwie toll aus, die Christen erzählen so ein bisschen, dass das was Tolles und Bewegendes ist, aber ist die Wirklichkeit wirklich so oder doch eher so ein bisschen weniger als das, was so ein bisschen nach außen vertreten wird? Das werden wir in den nächsten Wochen genauer mal ansehen und schauen, wie Begegnungen mit Jesus ausgesehen haben, damals, als er auf der Erde gelebt hat und herumgegangen ist, aber auch heute, wie diese Begegnung mit Jesus für uns aussehen kann, was wir daraus lernen können. Und heute in dieser Begegnung mit diesem Schriftgelehrten Nikodemus steht die Identität im Vordergrund, die Identität von Jesus selbst. Also zunächst mal, was passiert? Nikodemus, hier heißt es, ein Pharisäer, ein Oberer des Volkes kommt zu Jesus. Und das ist erstmal, sag ich mal, so wie man das erwarten würde in der Bibel, eine Einleitung, eine klassische, die Begegnung fängt so an, der jüdische Mann kommt zu Jesus. Also, er ist ein Pharisäer. Und wenn wir Pharisäer hören, die schon so ein bisschen in der Bibel rumgeblättert haben, da würden sofort negative Assoziationen kommen. Sag mal, Pharisäer ist doch der Inbegriff von einem Heuchler, oder? Sonst sagt, es gibt ja sogar das Getränk der Pharisäer in Norddeutschland, das ist, glaube ich, Kaffee mit Schuss, also mit Alkohol drin, sieht quasi zahm aus, aber hat Oktan, so. Genau, das heißt, der Inbegriff des Geheuchelten, des Schauspielers, des Frommen, der es nur nach außen hin trägt. Aber tatsächlich ist das hier gar nicht so gemeint. Nikodemus ist eigentlich beispielhaft für einen frommen Menschen, der es wirklich ernst meint. Das ist kein Heuchler, das ist keiner, der nur nach außen hin fromm tut und in Wirklichkeit ist er quasi im Herzen nur mit sich selber beschäftigt. Das ist wirklich ein echt cooler Typ. Ich glaube, ich hätte den total gemocht, hätte ich den gesehen. Ich glaube, das wäre so einer, der hat es wirklich ernst gemeint. Die Pharisäer als ganze Gruppe waren welche, die es ernst gemeint haben. Die haben Gottes Wort gelesen und nicht gesagt, ich pick mir mal raus, was mir gerade gefällt und den Rest, ja, sei nicht so wichtig, sondern gesagt, ich will das ernst machen, ich will ernsthaft mein Leben mit Gott führen, nicht einfach so nebenbei. Das erklärt auch so ein bisschen die Situation, in der Nikodemus kommt. Und zwar heißt es hier, er kommt in der Nacht. Da wurde viel drüber geschrieben. Die Nacht hat auch im Johannesevangelium immer so einen geistlichen Hintergrund. Also wenn die Nacht extra erwähnt wird, meint es meistens auch irgendwie so eine geistige Nacht, in der die Menschen sich befinden, an den Stellen, die das kommt. Aber erstmal ist das an sich nichts Untypisches. Denn in der Nacht solche Gespräche zu führen, war damals ganz üblich. Das findet man auch in der rabbinischen Literatur, dass man tagsüber gearbeitet hatte und so großen Gesprächen und so, hat man damals nicht Netflix angemacht, sondern man ging zu Menschen, man hat gesprochen mit Rabbis. Und hier heißt es, dieser Mann kam und hat Jesus angesprochen und er spricht ihn schon sofort an als Rabbi. Er ist Jesus sogar respektvoll gegenüber. Er sieht ihn als Lehrer und sagt, ich komme zu dir und ich komme wie ein Schüler zu dir und ich möchte wissen, wer du eigentlich bist. Also es ist eine ehrenvolle Sache. Er hat sogar politischen Einfluss und Gewicht. Er ist, man könnte sagen, ein Schwergewicht in jeder Hinsicht. Und nun versucht Nikodemus herauszufinden, wer dieser Jesus ist. Und er macht das mit den Möglichkeiten, die er als Schriftgelehrter hat. Das finden wir hier in dem zweiten Vers. Da sagt er, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, das ist das Erste, den Gott gesandt hat, zweiter Aspekt, denn niemand kann solche Wunder tun wie du. Das könnte man sagen, ist das Reißbrett, an dem er jetzt versucht, Jesus einzuzeichnen und sagt, was kennt er aus seiner Umwelt? Er weiß, was ein Lehrer ist, ein Schriftgelehrter ist, ja, und sagt, Jesus ist also irgendwie für ihn wie ein Lehrer. Ja? Dann ist er einer, der von Gott gesandt ist. Das ist schon noch mehr als nur ein Lehrer. Er sagt also, Jesus, du bist in einer Weise gesandt, wie es vielleicht die Propheten sind, die uns geschickt wurden. Oder wie es vielleicht Mose gewesen ist. Ja? So jemand bist du, der gesandt wurde von Gott. Das ist schon ein sehr, sehr hoher Titel, den er ihm jetzt hier gerade gibt. Sagt, du bist gesandt von Gott, denn niemand kann solche Wunder tun wie du. Das ist der wichtige Aspekt dabei, Wunder tun. Er würde sagen, es ist klar, die Leute erzählen sich das überall, man kann das nicht leugnen, du tust Wunder, irgendwas ist an dir besonders. Jesus war nicht der einzige Wundertäter, den es damals gab, da gab es auch andere Leute, die rumgelaufen sind und Wunder getan haben. Das ist noch nicht die alles entscheidende Frage, wie für uns jetzt heute, wo man sagen würde, der Skeptiker hat gesagt, wenn ich ein Wunder bewiesen habe, dann glaube ich an Gott. So, damals war das ein bisschen anders gewesen und auch noch nichts, was ihn sofort quasi zu Gottes Sohn gemacht hätte. Also er versucht, Jesus irgendwie zu vollziehen, wer er ist. Und da steckt so ein bisschen eine Frage drin. Nikodemus kommt mit der Frage zu Jesus und fragt eigentlich, wer bist du? Was soll ich mir von Reim aus dir machen? Wer bist du eigentlich? Ich sehe, du bist irgendwie jemand Wichtiges und Bedeutsames, du bist gelehrt, du tust Wunder, irgendwas ist besonders an dir. Aber wer bist du eigentlich? Er versucht, die Antworten zu finden mit einer Schablone, die er schon hat und die er jetzt auf Jesus drauflegt und guckt, ob die passt. Und jetzt passiert das Spannende, Jesus antwortet. Umgekehrt, eigentlich müsste man sogar sagen, er fragt. Nikodemus hat gar nichts gefragt, er hat nur erstmal was angedeutet und gesagt, du bist Lehrer, du tust Wunder und so. Und jetzt kommt Jesus und kommt mit einem Statement, was auf den ersten Blick überhaupt nichts damit zu tun hat. Man könnte sagen, da gibt es eine legendäre Szene von einem Politiker, der mal in einer Talkshow saß. Und dann wurde eine schwierige Frage gestellt und dann sagte er, ich bedanke mich für diese Frage und ich antworte zunächst einmal auf eine andere. Und hat über was völlig anderes geredet. Und so wirkt das erstmal auch, als ob das überhaupt nicht zusammenpasst. Wie, Jesus, was meinst du eigentlich hier? Lasst uns genau hinschauen, was das heißt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann das Reich Gottes nicht sehen, wahrnehmen. Auf den ersten Blick würde man sagen, das passt doch gar nicht zusammen. Nikodemus fragt eigentlich, wer bist du, Jesus? Und er sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Wie passt das zusammen? Nikodemus' Aussage versucht Jesus mit einer Schablone zu deuten und Jesus verweigert sich dieser Schablone. Er sprengt die völlig auf. Jesus sagt hier, Nikodemus, mit der Schablone, die du hier gerade anlegst, bist du überhaupt nicht in der Lage zu begreifen, wer ich bin. Das reicht überhaupt nicht aus. Du wirst völlig daneben gehen, wenn du nur damit versuchst, mich zu verstehen. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Oder man könnte auch so übersetzen, von oben geboren werden. Du musst aus Gott geboren sein, damit das funktioniert. Und das ist für Nikodemus nun ein Rätsel, an dem er ganz schön zu knapsen hat. Er sagt nämlich, völlig berechtigt, ich bin doch schon mal geboren worden. Wie soll das denn funktionieren? Wie kann ich denn nochmal geboren werden? Ich kann nicht in den Leib meiner Mutter zurück. Ich bin doch schon ein erwachsener Mann. Wie soll ich mir das vorstellen? Nikodemus würde erwarten, dass Jesus ihm einen Rat gibt, was er tun soll, damit er teilhat an diesem Reich Gottes. Das war das Ziel eines jeden frommen Juden gewesen, teilhaben an diesem Reich Gottes. Ja? Und er fragt, was muss ich tun, damit das funktionieren kann? Und er würde jetzt erwarten, als ein Schriftgelehrter, eine rabbinische Antwort, dass Jesus als der Rabbi sagt, so, ich sage dir, du sollst jetzt noch Folgendes tun. Folgendes Gebot gebe ich dir noch zusätzlich oder da sollst du den Schwerpunkt drauf setzen. Wenn du das getan hast, dann kannst du ins Reich Gottes kommen. Er erwartet eine schriftgelehrten Antwort und er bekommt eine Antwort, die das völlig aufsprengt. Nikodemus hätte nämlich mit völliger Überzeugung vermutlich sofort gesagt, ich danke dir, großer Rabbi, ich mache das, was du sagst. Super, geklärt. Ich kann etwas tun. Und damit habe ich Teil am Reich Gottes. Aber die Frage ist, was kannst du tun, um neu geboren zu werden? Oder umgekehrt, was hast du dafür getan, dass du geboren wurdest von deinen Eltern? Wurdest du gefragt? Hattest du dich gemeldet und gesagt, ich fände das super, würde ich gerne? Gab es so eine Abstimmung? Komme ich raus, komme ich nicht raus oder so? Natürlich nicht. Es ist etwas, was dir widerfährt, etwas, was an dir geschieht. Das hast du nicht selber gemacht. Und Jesus sagt hier, diese neue Geburt, diese Veränderung, die grundsätzlicher Natur ist an dir, ist eine Veränderung, die du auch nicht selber machen kannst. Das ist kein religiöses Ritual, was du vollziehen kannst und dann bist du auf einmal gläubig. Sondern sagt, da braucht es das Wirken des Heiligen Geistes. Da wird er später noch drauf eingehen in diesem Kapitel und sagt, das ist der Geist Gottes, der das bewirkt. Und der weht, wo er will, den kannst du nicht kontrollieren. Den kannst du nicht greifen und sagen, der ist jetzt quasi in meiner Handlung gefangen. Und wenn ich das getan habe, dann funktioniert das. Christ wird man nicht, indem man irgendwas unterschreibt oder irgendwas sagt oder aufsagt, sondern Christ wird man, indem der Heilige Geist in einem wirkt. Und diese Wirkung ist nun was ganz Besonderes. Es ist nämlich eine Wirkung, die nicht einfach nur einen Teilaspekt des Menschen umfasst, sondern ihn ganz umfasst. Du bist ja auch nicht zu einem Teil nur geboren worden, sondern du kamst als ganzer Mensch auf die Welt. Und so ist es mit der Neugeburt auch. Jesus sagt nicht, ich verbessere einen Aspekt an dir und damit hast du das Entscheidende bekommen, sondern er sagt, du musst als ganzer Mensch erneuert werden. Die Veränderung ist umfassend. Es reicht nicht einfach nur zum Beispiel deine Religiosität auf 10 zu drehen oder wie ein Lautsprecher nach oben zu drehen. Das reicht nicht aus. Das ist nicht das, was Jesus meint. Es braucht eine komplette Erneuerung. Und das ist das Große, von dem er hier spricht. Jesus pflichtet also Nikodemus letztendlich in gewisser Weise bei. Er kann das gar nicht wirklich erkennen und sehen. Und zur leiblichen Geburt kann man nichts hinzutun. Das widerfährt einem. In dieser Begegnung finden wir nun mehrere Aspekte ganz besonders deutlich. Und zwar den ersten Aspekt, den ich da unterstreichen möchte, ist den, dass die Begegnung mit Jesus hier eine Gnade ist. Vor vielen Jahren habe ich mal so ein Schnipsel gesehen in einem Video. Das war irgendwie so eine reiche Stadt, vielleicht Monaco oder so, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas sah ganz pompös aus und Palmen und genau. Und dann, es war so eine Handykamera, da hat jemand gefilmt und da sah man so eine Traube von Menschen und in der Mitte dieser Traube von Menschen war ein sehr, sehr gut gekleideter Mann, adrett mit einem teuren Anzug, der vermutlich viel mehr wert ist als alles Mögliche und Bodyguards drumherum, der latschte da so durch diese Innenstadt hindurch und irgendwie so eine Passantin rutschte da irgendwie so dazwischen und stand auf einmal neben diesem Mann und lief mit. Und hat dann gefragt, ob sie ein Foto bekommt. So, ja, das ist ein Selfie gemacht. Und dann fragte sie, ob er irgendwie wichtig sei. Sagt er, na ja, so ein bisschen. Ob er ein Filmstar sei. Sagt er, nee, ein Filmstar ist er nicht. Und dann kam irgendwann raus, er ist der Präsident des Landes. So, das hat sie einfach gar nicht gewusst. Und so, dann hat sie einfach nicht erkannt. Das war eine sehr lustige, also sie hatte völlig missverstanden, wer er ist. Und im Grunde geht es Nikodemus jetzt auch so. Er versteht eigentlich im ersten Blick noch gar nicht so wirklich, wer Jesus ist. Und Jesus schenkt ihm jetzt, dass er sich selbst quasi offenbart. Er zeigt etwas von sich selbst, was Nikodemus von sich aus nicht begreifen kann. Und das entfaltet er in den kommenden Versen. Und das ist absolut großartig. Da kommen auch die bekanntesten Verse aus dem Johannesevangelium raus. Und zwar Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Da steckt unheimlich viel drin. Leider ist ein bisschen der Vers so abgedroschen, dass die meisten ihn auswendig können, vielleicht auch nach Luther, aber der ist so allgemein, dass man schon fast nicht mehr darüber nachdenkt. Deswegen lasst uns vielleicht nochmal einen fokussierenden Blick reinwerfen, was Jesus hier von sich eigentlich sagt. Und von Gott sagt. Ja, es ist erstmal, dass Jesus einzigartig und unendlich wertvoll ist. Er beschreibt sich selbst als einzigartig und unendlich wertvoll. Hier heißt es, Gott hat seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen, also einen einzigartigen Sohn gegeben hat. Nicht einen Sohn, wie es zum Beispiel im Alten Testament, da gibt es auch Söhne Gottes. Die Könige werden als Söhne bezeichnet, Söhne Gottes, ein besonderer Anführer oder so. Ja? Er sagt, dieser Jesus ist anders, einzigartig. Es gibt niemanden, der auf derselben Stufe steht wie Jesus. Niemanden sonst. Und Gott zeigt seine Liebe dadurch, dass er dieses Wertvollste, was er hat, seinen eigenen Sohn, gibt in diese Welt. Das ist das Erste. Er gibt Jesus in diese Welt herein. Das ist so ein Rückverweis auf das, was im ersten Kapitel schon steht. Da heißt es, dass Jesus, wird auch das Wort genannt, Fleisch geworden ist. Also Gott selbst kommt in die Welt, die er geschaffen hat, hinein. Das ist das Erste hingegeben. Und hingegeben bedeutet auch, dass Jesus mit dem Ziel auf die Erde gekommen ist, dass er sein Leben gibt, um Menschen zu erretten. Das ist das Zweite. Jesus ist nicht einfach nur auf die Erde gekommen und das Kreuz war ein Zufall der Geschichte, der einfach passiert, weil es irgendwie nicht gut gelaufen ist, sondern Jesus ist gekommen, damit er am Kreuz sein Leben gibt, um Menschen zu retten. Ja? Also das war von Anfang an im Plan Gottes enthalten, lesen wir in der Bibel. Dieser Jesus ist nun auch präexistent. Das heißt, er ist nicht geschaffen worden. Dieser Jesus ist nicht einfach nur quasi gemacht, wie ich habe einen Anfangspunkt in meinem Leben gehabt, ich habe vorher nicht existiert, ich bin nicht ewig, sondern irgendwann gab es mich nicht und irgendwann gab es mich dann doch. So, das gibt es. Bei Jesus ist das anders. Jesus ist nicht einfach irgendwann mal gemacht worden wie ein Geschöpf, sondern er gehört auf die Seite Gottes selbst. Er ist ewig, er wurde nie geschaffen und deswegen konnte er auch in diese Welt hineingesendet werden. Ich wurde nicht in die Welt reingesendet, ich bin hier geboren worden, ich gehöre hier quasi her eigentlich. Jesus nicht. Jesus wurde nicht quasi geschaffen und gemacht, sondern Jesus ist selbst Gott und gleich ewig wie Gott. Und er ist auf diese Welt gekommen. Und das ist erstmal ein völliger Skandal. Unsere, sag ich mal, muslimischen Mitmenschen hier auf dieser Erde finden das als einen der größten Probleme am christlichen Glauben. Sagen, es ist unmöglich, dass der unendliche und ewige Gott sich klein machen könnte, um in seiner Schöpfung zu sein. Das kann nicht funktionieren, das geht nicht. Das ist der große Streitpunkt mit vielen Menschen gewesen, auch damals schon. Auch die Philosophen, die griechischen Philosophen damals, die hätten alle gesagt, ihr seid doch verrückt. Wie soll denn der ewige Gott, der unendliche Gott, sich so klein machen können, dass er tatsächlich auf diese Welt kommt? Die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes, ist einer der entscheidenden Aspekte im christlichen Glauben. Und da, wo man die rausradiert, wird es völlig schief und schräg. Und auch Nikodemus wird sicherlich an dem Punkt ganz schön geschluckt haben. Auch heute tun sich Menschen sehr, sehr schwer damit, diese Inkarnation, diese Menschwerdung Jesu tatsächlich ernst zu nehmen. Und ich möchte euch dafür ein Beispiel bringen aus dem Jahr 2013. Ihr wisst alle, dass ich mit völligem Desinteresse diese gesamte Superhelden-Sachen verfolge, also eigentlich gar nicht, ich habe auch keinen von denen gesehen. Aber was spannend war, ich hatte eine Mail bekommen in einem Postfach. Und zwar, Warner Brothers hat den Film Superman 2013 rausgebracht und hat Kirchengemeinden mit Predigtentwürfen versorgt. Warner Brothers hat Kirchen mit Predigtentwürfen versorgt und so Filmschnipseln, die man im Gottesdienst einsetzen durfte, um an dem Film Superman, wenn ihr das seht, das S ist hier, ne, so Superman, um anhand des Filmes Superman Parallelen zu Jesus aufzuzeigen. War natürlich ein Marketing-Gag gewesen und ich fand das furchtbar, weil die entscheidende Pointe am christlichen Glauben völlig verdreht wird dadurch. Völlig verdreht wird. Denn was ist an Superman das Entscheidende? Wer ist Superman? Er ist eigentlich ein Außerirdischer. Der sieht aus wie ein Mensch, ist in Wirklichkeit aber keiner, sondern ist ein Außerirdischer. Die Christen haben das früher die gnostische Häresie genannt, also eine Gotteslästerung, zu glauben, dass Jesus nur so aussah wie ein Mensch, aber in Wirklichkeit was anderes war. Der war nicht wirklich, der sah nur so aus wie ein Mensch, der war aber keiner. Der konnte nicht wirklich leiden, das hat nur so ausgesehen. Der war nicht wirklich müde. Das war eigentlich nur Show gewesen, damit die Leute nicht merken, dass er in Wirklichkeit Gott ist. Also anhand dessen würde ich sagen, völlig verdreht. Superman, Jesus ist nicht Superman, sondern Jesus ist wirklich Mensch geworden. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Deswegen hoffe ich, dass du keine Superman-Christologie hast. Jesus ist wirklich Mensch geworden. Und das ist noch viel mehr, als einfach nur zu sagen, der sah halt aus wie wir. Das war auch damals schon ein Problem. Und das wird sicherlich auch für Nikodemus ein großes Problem gewesen sein, zu glauben, dass Gott tatsächlich einen Sohn hat, der Mensch wird. Dann das nächste ist, Gott kommt, um zu retten. In Versen 17 bis 18. Da heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Jesus kommt in diese Welt und an ihm scheiden sich jetzt auch die Geister. Und jetzt heißt es hier an der Stelle, er kommt, es wird hier die Gerichtssprache von damals verwendet, um zu erklären, was das meint. Jesus ist nicht gekommen, um quasi als Henker das Urteil zu verstrecken. Das heißt das. Er ist nicht hierher gekommen, um zu sagen, Gott hat euch alle für schuldig befunden, was ihr alle seid. Und jetzt kommt Jesus und hat quasi das Henkerbeil schon in der Hand und sagt, und jetzt mache ich Schluss. Das ist nicht der Auftrag von Jesus gewesen, als er das erste Mal hier auf die Welt gekommen ist, sondern er ist gekommen, um zu retten. Das Wort für Gericht, spannend am Rande, ist dasselbe Wort, von dem wir den Begriff der Krise ableiten. Eine Krise ist ein Wendepunkt, etwas, wo etwas kippt, wo etwas sich grundsätzlich verändert. Eine Wende geschieht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, passiert das natürlich an Jesus. Da entscheiden sich tatsächlich die Geister. Der Gedanke hier ist nämlich, dass Jesus nicht gekommen ist, um irgendwie einen Schuldspruch auszusprechen, sondern er sagt, der besteht schon, der ist schon da. Also wir sagen, wir kommen im Grunde vom Gericht schon zu spät. Wir sind schon bei der Presseerklärung, weil das Urteil schon ergangen ist. Wir sind eigentlich vor Gott alle schuldig. Da ist jetzt nichts mehr offen. Es ist also kein offener Ausgang, wo es noch eine Unschuldsvermutung aufrechtzuerhalten gibt, sondern das Urteil ist schon längst klar. Jetzt kommt die Presseerklärung und sagt, ihr seid schuldig. Alle. Das steht schon fest. Keine Verhandlung mehr. Und Jesus kommt jetzt aber nicht, um dieses Urteil zu vollstrecken, sondern um uns zu erlösen und zu retten. Und wenn du jetzt innerlich vielleicht sagst, ja, das habe ich schon mal gehört, das für dich als Christ, wenn du Christ bist, auch irgendwie
Richtig. Da möchte ich dir erstmal drei Bilder von Jesus vor Augen malen und mal schauen und dich bitten, mal zu fragen, ob du dich vielleicht in einem von diesen Bildern wiederfindest und dann erkennst, warum das so wichtig ist. Diese drei Bilder sind unterschiedliche Darstellungen von Jesus, die vielleicht den einen oder anderen richtigen Aspekt haben, aber ihr werdet schnell merken, dass da möglicherweise an der einen oder anderen Stelle was fehlt. Das erste Bild ist das Bild von Jesus als Inspiration. Jesus ist für dich vielleicht ein Vorbild. Jemand, dem es nachzueifern gilt, der wirklich ein tolles Leben geführt hat, ein hingebungsvolles Leben geführt hat. Und du sagst jetzt, das möchte ich auch. Ich möchte auch wie Jesus so eine Art von Leben führen. Integer bleiben, ehrlich bleiben, mit Liebe, mit Feindesliebe zu reagieren. Das sind alles tolle Sachen, das würde ich gerne auch. Du sitzt vielleicht sonntags im Gottesdienst und bist eigentlich dankbar, vielleicht eine neue Perspektive zu bekommen auf dein Leben und deinen Alltag vielleicht auch ein bisschen besser hinzubekommen. Und die schönsten Worte von Jesus, die gibt es sowieso auch immer in Kalenderform. Das ist auch ganz schön. Da kann man sich mit den schönsten Sprüchen von Jesus auch ein bisschen über den Tag oder die Woche retten. Das zweite Bild ist Jesus als Helfer. Hier ist Jesus für dich vielleicht mehr als eine Inspiration. Er hilft dir vielleicht auch in deinem Alltag klarzukommen. Wenn du ein schlechtes Gewissen hast, kannst du es bei ihm erleichtern. Und eigentlich geht es dir gut, es läuft ja irgendwie auch alles immer so ein bisschen weiter. Manchmal gibt es aber Situationen, dann brauchst du Jesus. Und das Schöne ist, du hast Jesus in deiner Kontaktliste auf dem Handy drauf, vielleicht sogar auf Schnellwahltaste in besonders schwierigen Zeiten und du weißt ganz genau, ich kann zu ihm kommen. Dann wählst du quasi, ich brauche jetzt Jesus und dann hast du eine Zeit mit ihm und danach drückst du wieder auf Auflegen und dann läuft Jesus ein bisschen neben dir her, solange bis du ihn wieder brauchst, bis es wieder was gibt in deinem Leben, wo du sagst, ich brauche Jesus jetzt wieder als einen Helfer. Und nun das dritte Bild, Jesus als Retter. Du weißt, dass du nicht nur Hilfe brauchst von Jesus, sondern tatsächlich Rettung. Du weißt, wie es um dein eigenes Herz bestellt ist. Deine eigene Halbherzigkeit gegen Gott ist dir nur zu bewusst. Und du weißt, dass du vor diesem Gericht Gottes nicht bestehen kannst, wenn du vor ihm stehst. Da gibt es keine lange Liste von Zeugen, die zu deinen Gunsten aussagen können. Kein Berufungsverfahren, keine Beweise zu deinem Gunsten. Du brauchst Jesus als Retter. Es gibt einen bekannten christlichen Berater und Finanzmenschen, der eine eigene Show hat. Und wenn Leute dort anrufen, fragen die ganz klassischerweise, wie man das in Amerika so gerne fragt, how are you? Das ist so eine Höflichkeitsformel, wie geht's dir? Und er antwortet darauf immer, better than I deserve, also besser, als ich es verdient habe. Und ich fand das ziemlich cool. Ich muss sagen, das ist eine gute Antwort, besser, als ich verdient habe. Zu sagen, in Anbetracht dessen, wer ich eigentlich bin, geht es mir um Vielfaches besser, als ich das verdient hätte. Nichts von dem, was in meinem Leben geschehen könnte, habe ich tatsächlich verdient. Jesus sagt zu Nikodemus hier an dieser Stelle, du brauchst nicht einfach einen Helfer, du brauchst keinen Rabbi, du brauchst kein Vorbild, du brauchst einen Retter. Du musst erlöst werden. Und jetzt überlegt euch, wem er das sagt. Er sagt das nicht jemandem, der irgendwie wirklich ein heftiges Leben gehabt hat. Er sagt das nicht den schweren Jungs im Gefängnis, er sagt es Nikodemus. Dem, von dem wir alle sagen würden, meine Güte, wenn ich nur halb so hingebungsvoll wäre, dann wäre das ein großartiges Leben. Dem sagt er, du brauchst Rettung. Du brauchst keinen Helfer. Du brauchst einen Retter, weil du verloren bist ansonsten. Und das ist der zweite Aspekt, den wir hier finden. Jesus schenkt uns Gnade, aber er schenkt sie durch Gericht hindurch, durch Krise hindurch. Ich habe euch hier ein kleines Bild mitgebracht, leider nicht original, ich hatte keins mehr aus meiner Jugendzeit. Was ihr hier seht, ist eine LAN-Party aus den frühen 2000er Jahren. LAN-Party für die Uneingeweihten, heute gibt es ja Internet, früher gab es das nur mit Kabel, da musste man sich ja im Keller von einem Freund treffen. Es gab Pizza, es gab Cola, ich war 14 und glücklich. Und ungefähr so sah das aus, nur noch deutlich dunkler. Mit Freunden, wir haben gezockt, sagt man heute. Nachts um 3 ist es duster, nur das Flackern der Bildschirme erleuchtet den Keller. Es ist wirklich ein dunkler Keller, nachts um 3. Und auf einmal kommt die Mutter dieses Freundes, bei dem wir uns getroffen haben, nach unten und macht den Lichtschalter an. Was ist die Reaktion? Furchtbar. Das Licht war so hell, wir haben nichts mehr gesehen, es gab Protest und so im Rahmen natürlich, weil die Mutter hat natürlich Autorität im Haus. Aber es gab schon so ein bisschen Empörung. Ne? So, wir wollen dieses Licht nicht haben. Die Augen hatten sich doch an die Dunkelheit gewöhnt. Wir hätten uns da gut zurechtgefunden, die Chips, die kalte Pizza, wir haben alles gefunden. aber wenn das Licht da war, auf einmal, war das sehr, sehr unangenehm. Und so ist das mit Jesus im Grunde an der Stelle auch. Jesus wird als Licht der Welt bezeichnet. Und dieses Licht ist ein Licht, was an sich selbst was richtig Gutes ist. Aber es kommt in eine Finsternis hinein, wo die Menschen sagen, eigentlich will ich das gar nicht. Ich bin eigentlich froh, wenn ich mindestens im Halbschatten bleiben kann. Denn dieses Licht kann in Anbetracht unserer eigenen Finsternis manchmal auch unangenehm sein. Menschen, die Jesus begegnet sind in der Bibel, haben immer wieder, bei ganz tollen Begegnungen, der Petrus, der vor Jesus begegnet und auf die Knie fällt und sagt, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin völlig anders als du, Jesus. In mir ist es das ist quasi dunkel, das ist nicht würdig, dass dein Licht zu mir kommt. Und Jesus sagt, doch, genau, zu dir will ich. Genau zu dir möchte ich. Genau in deine Dunkelheit möchte ich. Er ist das Licht der Welt. Und das ist das, was er hier an dieser Stelle diesem Nikodemus deutlich macht und sagt, du bist ein Mensch, der quasi alles Recht hätte zu glauben, dass er in Licht stehen würde. Und in Wirklichkeit ist es dunkel um dich herum. Du kommst eigentlich auch in einer geistlichen Nacht zu mir. Und ich bin das eigentliche Licht, was dir helfen möchte. Und ja, es ist eben, dass dann das Tragische ist, dass die Menschen dieses Licht tatsächlich nicht wollten. Dass man lieber sein Leben im Schatten führt, im Halbschatten, wo man das Gefühl hat, es reicht aus, um mich zurechtzufinden, aber tatsächlich dieses Licht kann ich nicht brauchen. Und doch ist es dieses Licht, was die Krise hervorbringt, aber auf der anderen Seite auch die Veränderung mit sich bringt. Solange du in diesem Halbschatten deines Lebens wandelst, ohne das Licht von Jesus, wird es auch keine Veränderungen geben. Setze dich diesem Licht aus, auch wenn es an manchen Punkten unangenehm ist. Oder Dirk, wie du gesagt hast, wenn man manche Dinge loslassen muss von seinem alten Leben. Aber das, was wir gewinnen, ist tatsächlich nicht nur ein anderes Halbdunkel, sondern echtes Licht, lebensschaffendes Licht. Also, wenn wir zurückgucken auf die Begegnung, die Nikodemus mit Jesus hat, sehen wir, dass beides darin vorkommt. Gericht, Krise, das auf die Spitze bringen von einer Sache, auf der einen Seite und auf der anderen die Gnade von Jesus. Jesus zeigt Nikodemus, trotz all seiner Schriftgelehrtheit, wer er eigentlich ist und dass das, was er braucht, nicht einfach nur ein weiteres Wunder ist oder nur eine Hilfe ist dabei, noch besser zu leben, sondern er braucht tatsächlich Erneuerung durch den Geist Gottes. In den nächsten Wochen werden wir erkennen, dass bei ganz vielen dieser Begegnungen diese beiden Aspekte, Gericht und Gnade, zusammenkommen und dass dadurch die Gnade umso klarer und deutlicher wird und die Veränderung durch das Leben. Deswegen möchte ich dir Mut machen. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich bin schon Christ, ich habe das schon mal irgendwie gehört, dann möchte ich dir den Rat geben, besinne dich zurück darauf, dass diese Erneuerung eine ist, die du nicht in der Hand hältst, sondern die dir geschenkt wurde. Werd dir dieses Geschenkcharakters immer wieder neu bewusst und lass auch einfach Dankbarkeit in dein Herz dafür. Dass du das nicht für selbstverständlich nimmst oder das Gefühl hast, ich war ein religiöserer Mensch gewesen und deswegen hat Gott sich mir gegenüber gnädig gezeigt. Sondern erkenne, dass es ein Geschenk ist und dass Jesus dir dieses Licht geben muss, weil du es nicht in dir selber hast und auch nirgendwo anders finden kannst. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich bin eigentlich kein Christ oder ich interessiere mich für den christlichen Glauben, aber ich bin eigentlich noch nicht so weit, mich als Christ zu bezeichnen, dann würde ich dir ganz arg Mut machen, auf dieses Licht zuzugehen. Fürchte es nicht. Suche nicht das Halbdunkel und versuch es auf Armeslänge Abstand zu halten. Denn die Begegnung mit Jesus in seinem echten Licht ist eine Begegnung, die dich tatsächlich verändern kann. Die nicht nur irgendwas ist, was man gelesen hat, sondern eine Veränderung, die dein Herz bewegen kann. Wir werden jetzt miteinander auf ein Klavierstück miteinander hören. Und in der Zeit möchte ich euch bitten, einfach in euch zu gehen und zu überlegen, auf welche Art und Weise ihr Jesus begegnen wollt. Amen.